Ja, vielen Dank euch allen. Wow, das war schon sehr reichhaltig, was wir heute Morgen bereits erleben durften. Und ich möchte euch noch eine weitere Einladung weitergeben. Habt ihr eure Handyagenda da? Gut. Nächsten Samstag ist nicht nur der Arbeitseinsatz, sondern da wollen wir auch Outreach hier in Rheinfelden miteinander machen. Wir wollen zusammen Menschen, ob im Coop oder in der Migros oder in der EH oder wo auch immer uns der Heilige Geist hinführt, wir wollen den Menschen von Jesus erzählen. Ist, was die Gideons tun, an den Schulen oder in den Spitälern, wer weiß, vielleicht gehen wir auch in die Spitäler oder in die Rehas. 2 Uhr nächsten Samstag, wenn du dabei sein möchtest, um auch Gott zu erleben. Ich glaube, es ist so genial, dass wir ja, die Freiheit haben, wir sind frei, den Menschen von Jesus zu erzählen. Wir sind frei, für die Kranken auf der Straße zu beten. Ich mag mich erinnern an wirklich starke Zeiten auch, ist jetzt mit Covid alles ein bisschen drunter und drüber, aber wo wir auf der Straße für Menschen gebetet haben und sie wurden geheilt. Möchtest du das auch wieder erleben? Ich schon. Das ist genial, wenn Gott sich Menschen so offenbart. Was sie mit dem dann machen, das ist nicht unsere Frage. Ja, ich freue mich, etwas von diesem wunderbaren Wort, das Emmanuel bereits erwähnt hat, mit euch auch heute Morgen zu teilen. Wir haben, wenn du heute zu Gast bist in unserer Kirche, wir haben in den letzten 2 Monaten uns mit der Offenbarung befasst. Die Offenbarung, das Buch der 7 Siegel oder auch der 7 Gemeinden, der 7 Sendgemeinden. Wir haben zusammen die 7 Gemeinden etwas genauer untersucht, die Jesus anschreibt. Durch Johannes gibt er diesen 7 Gemeinden in der Region Asien, gibt er Offenbarung, Erkenntnis, wo sie stehen. So Feedback, so das heutige Wort, er gibt ihnen ein Feedback über ihr Leben, ihr geistliches Leben, ihr Gemeindeleben, wie die Gemeindeglieder so unterwegs sind. Jesus offenbart sich hier diesen Gemeinden. Was spannend ist, wir denken, ja, weißt du, es sind ja 7 Gemeinden, die sind da im Zentral- oder da im asiatischen Raum, so im westlichen Türkei heute angegliedert und da geht es mehr oder weniger gleich zu und her. Und wenn wir die 7 Sendschreiben anschauen, dann sehen wir, nein, diese Situationen der Gemeinden sind ganz unterschiedlich. Sie sind ganz unterschiedlich vom geistlichen Klima, sie sind ganz unterschiedlich auch von den, dem persönlichen Unterwegssein, wie die Kirchen, die Gemeindeglieder mit Jesus unterwegs sind. Ich habe vorletzten Sonntag diese 7 Gemeindeschreiben abgeschlossen. Und ich möchte heute zum Abschluss dieser Reihe oder auch zum Abschluss auch ein bisschen einen Einblick in die Offenbarung zu bekommen, heute ein letztes Thema mit euch anschauen, dass die 7 Sendschreiben verknüpft auch mit der Schlüsselbotschaft der Offenbarung. Und was es schlussendlich nach den 7 Sendschreiben immer wieder auch in der Offenbarung geht oder womit auch die Offenbarung abschließt. Nun, wir reden in den letzten Wochen und Monaten stark nicht nur über Offenbarung von Jesus, sondern wir reden von Endzeitgemeinde. Wir, egal was deine persönliche Überzeugung ist, da gibt es so viele verschiedene Theorien, aber wir sind in der Endzeit. Und die Endzeit, kannst du sagen, hat die vor einem Monat angefangen oder im letzten Februar? Nein, die hat schon viel länger angefangen. Die hat angefangen, nachdem Jesus zum Vater zurückging und nun sein Königreich mit dem Heiligen Geist zusammen weiterbaut und seiner Gemeinde. Das ist der Beginn der Endzeit. Aber die Endzeit, die ist jetzt schon etwas her. Aber sie geht weiter und sie, ganz natürlich gesehen, sie wird nicht nur sich zuspitzen, sondern sie wird vollendet mit dem Kommen von Jesus, mit dem Wiederkommen von Jesus. Und diese Botschaft, der Jesus an diese 7 Gemeinden weitergibt, diese Botschaft, sie beinhaltet stark diese Elemente. Und ich möchte heute Morgen mit euch 2 zentrale Schlüssel aus diesen Sendschreiben ein bisschen herausstreichen. Und zwar geht es um zwei Bereiche, die in allen sieben Sendschreiben sich immer wieder wiederholen. Vielleicht hast du gut nicht nur aufgepasst, sondern du hast dich persönlich auch mal mit den sieben Sendschreiben befasst oder mit der ganzen Offenbarung. Und es sind zwei Botschaften, die immer wieder kommen, egal welche Gemeinde es betrifft. Es sind zwei Bereiche, die nicht nur in den Sendschreibe-Gemeinden immer wieder vorkommen, sondern die, glaube ich, heute, egal wo die Kirche heute im 21. Jahrhundert steht, die so wichtig ist. Nämlich, es ist die eine Botschaft, wo Jesus immer wiederholt, sagt, wer siegreich kämpft. Er spricht vom Kampf. Und er spricht aber nicht nur vom Kampf, sondern er spricht immer wieder auch von der Belohnung. Von dem Segen, der auf die Gemeinde wartet. Und über das möchte ich heute Morgen sprechen, über diese zwei Bereiche, über den Kampf und über die Belohnung, über den Reward. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du heute oder irgendwo sonst im Leben unterwegs bist und eine Herausforderung hast, was hilft dir persönlich, dass du dich der Herausforderung stellst? Überleg dir mal. Was hilft dir, wenn du einen Challenge in deinem Leben hast, wo nicht so das Zuckerschlecken, was hilft dir? Vielleicht ist deine Frau, die sagt, komm, geh's mal endlich, oder? Das kann helfen, oder? Ich mag mich erinnern, so das erste Mal so als Kleinkind, das sind immer noch Erinnerungen, die ich habe. Wir waren mit der Großmutter im Wallis in den Ferien und die Großmutter, die liebte das Wandern, deshalb kaufte sie dort ein Ferienhaus und wir durften dort zu Besuch sein. Und nun sagte die Großmutter, wir gehen heute wandern. Und als, glaube ich, Vierjähriger war mein auf einmal übernatürlich, wir haben vom übernatürlichen Begegnungsabend gesprochen, mein Energielevel war übernatürlich von 10 auf minus 3 gesunken. Und die Großmutter, die checkte das und sagte, okay, was muss ich jetzt tun, um diesem kleinen Jungen da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen? Und sie sagte, ja, was denkst du, was sie sagte? Ja, genau, klasse, ja. Die Großmutter sagte, wir gehen nach der Wanderung Glasse essen. Und weißt du was, hat es funktioniert? Es hat funktioniert, ja, ich ging mit. Erlebte dann aber eine Enttäuschung, die ich nie mehr vergesse, weil die Großmutter dann sagte, ich will, dass du das Glas mit mir teilst. Das kam bei mir als Vierjähriger, Fünfjähriger nicht so gut an. Also, das kannst du dir vorstellen, oder? Die Großmutter, die löffelt da in einem Kupp rum. Kann ich den Großeltern nicht empfehlen. Macht das nicht mit euren Enkeln. Es hat funktioniert. Die Belohnung hat funktioniert. Aber nun, im realen Leben, wenn es eben um mehr als nur eine Wanderung geht, dann funktioniert vielleicht das Glasse nicht, oder? Das siehst du bei den Teenagern spätestens. Die Glasse funktioniert nicht mehr. Es geht vielleicht bis etwa 6 oder 7 und dann ist fertig. Und bei den Erwachsenen sowieso nicht mehr. Was braucht es bei einem Erwachsenen, dass er sich wirklich dem Challenge, was auch immer das, ob eine große Wanderung oder wirklich auch einer Herausforderung stellt? Es braucht eine Belohnung, wo du sagst, hey, das lohnt sich wirklich. Das lohnt sich wirklich. Für das kämpfe ich. Und weißt du, die Offenbarung spricht genau von dem, sie spricht immer wieder von diesem Kampf. Das ganze Buch der Offenbarung in ganz unterschiedlichen Facetten, es spiegelt den Kampf ab. Der, wir können sagen, oh nein, den gibt es nicht. Ich sehe ihn ja nicht. Aber die Bibel spricht von dem. Die spricht von dem immer wieder. In allen Gemeinden, sagt Jesus, egal wo die Gemeinde steht, wer siegreich kämpft. Es wiederholt sich immer wieder. Und dann können wir jetzt sagen, ja, aber das waren ganz unterschiedliche Gemeinden. Wir haben ja gehört, die einen Gemeinden, die bekamen viel Lob von Jesus und andere Gemeinden mehr oder weniger nur Tadel, oder? Die waren ganz unterschiedlich unterwegs. Aber Jesus sagt zu allen Gemeinden, egal mit was sie kämpften, er spricht ihren Kampf an. Er lässt es nicht einmal aus. Finde ich noch spannend. Und ja, überlegen wir uns mal, um was ging es da bei diesen Gemeinden, wo Jesus bei all den Gemeinden anspricht, hey, wer siegreich kämpft? Nun, bei den einen Gemeinden ging es um die inneren Kämpfe. Ja, wir haben es gestern Abend, für diejenigen, die da waren, wir haben gebetet auch, dass unsere Liebe, ja, der Camillo, der den Abend geleitet hat, er hat gebetet, dass die erste Liebe neu empfacht wird. Woher kommt das? Das ist ein Thema, das in den Sendschreiben vorkommt, oder? Es ist etwas, das mit mir persönlich, mit meinem persönlichen Leben zu tun hat, dass meine Liebe wieder empfacht wird. Das ist auch ein Kampf, ja, weil der Feind will nicht, dass deine erste Liebe empfacht wird, wieder neu, oder? Aber es ging in diesen Sendschreiben um nicht nur die persönlichen und vielleicht auch, ja, internen Herausforderungen des Kampfes. Es ging auch um die äußeren Einflüsse, die in die Gemeinden der damaligen Zeit, wie auch in die Gemeinden heutzutage hineinkommen. Da waren Kämpfe da, ja, mit dem ganzen sozialen, religiösen Umfeld. Wir haben auch gehört, ja, wie die Kirchen damit zu kämpfen hatten, mit dem ganzen Götzendienst, der so Tag ein, Tag aus um sie herum passierte. Und sie mussten sich entscheiden, sich nicht dem hinzugeben. Oder auch den falschen Lehren ist ein Thema, das in den Sendschreiben immer wieder vorkommt, auch mit den Lehren des Biliams, oder? Haben wir gehört. Dass sie nicht einmal sagen, oh, das ist schon gut, das tolerieren wir hier, oder? Bei uns. Bei uns sind alle willkommen, egal was du lehrst, was du glaubst. Nein. Willkommen schon, aber das wird nicht geduldet. Die einen Gemeinden, die duldeten das. Und dementsprechend mussten sie auch die Konsequenzen von dem erleben. Also da waren ganz unterschiedliche Kämpfe, die die Gemeinden hatten, wo Jesus feststellt, hey, tatsächlich, das ist ein Kampf, wo ihr persönlich nun drin seid. Und er sagt nicht nur, was die Kämpfe sind, sondern er ermutigt die Gemeinde zu kämpfen. Er ermutigt die Gemeinde, seine Gemeinde, seine Endzeitgemeinde, weil die sieben Gemeinden, sie stehen, die Zahl sieben ist kein Zufall, sie ist die Zahl der Vollkommenheit. Hast du gewusst, in Asien gab es mehr als sieben Gemeinden, sie sind nicht alle erwähnt. Zum Beispiel Kolosse wird nicht erwähnt in den Sendschreiben. Es gibt weit mehr als sieben Gemeinden, aber diese Schreiben gehen an sieben Gemeinden. Die sieben steht für die Vollkommenheit. Sie repräsentieren schlussendlich die Gemeinde, die Endzeitgemeinde von Jesus über alle Zeit hinweg, bis Christus wiederkommt. Und Jesus spricht hier diese Message, hey, egal in welcher Gemeinde du bist, ob du hier in Rheinfelden bist, wenn du zu Besuch bist, ob du in einer anderen Kirche hier in der Schweiz oder im Ausland zu Hause bist, egal wo du bist, jede Gemeinde hat ihren Kampf. Denke nicht, oh ja, oh, ich habe von dieser Gemeinde gehört, oh, ist alles so easy. Nein, vergiss es. Jede Gemeinde kämpft. Es war schon immer so und es wird immer so sein, bis Jesus wiederkommt. Und Jesus erwähnt nicht nur, wer siegreich kämpft, einfach so als Floskel. Denke, ja, Jesus ist ein Floskelmacher. Nein, Jesus sagt es, um die Leute zu erinnern, hey, ihr habt es vielleicht gar nicht gecheckt, dass ihr in einem Kampf seid. Und deshalb werdet wach und fängt an zu kämpfen, weil ihr seid bestimmt siegreich zu leben und siegreich zu kämpfen. Nun, wenn du kämpfst, jeder, der kämpft, er will siegen, ist nicht so, im Normalfall. Und nun, schau, wenn wir in die Welt hinausschauen, momentan sehen wir so ein klasse Beispiel, wie wichtig es ist, wenn du dich dem Kampf stellen darfst oder musst, ist ja nicht immer freiwillig, oder? Dass du weißt, wofür du kämpfst. Wenn du das nicht weißt, passiert genau das, was momentan passiert. Viele, die momentan im Krieg sind, sie kämpfen nicht, weil sie wollen, und sie kämpfen nicht, weil sie einen guten Grund haben, eine Motivation haben zu kämpfen. Was machst du dann? Dann sagst du, tschüss, oder du kämpfst nicht siegreich. Das sehen wir momentan, ohne jetzt in die großen Details zu gehen. Wir sehen es momentan live. Wie zentral ist es, dass wir einen Fokus haben, weshalb wir kämpfen? Ob das ein persönlicher Kampf ist, den ich habe? Ist jemand hier, der persönliche Kämpfe hat? Also wenn du noch keine persönlichen Kämpfe hast, dann bist du wahrscheinlich schon entrückt worden, oder? Weil wenn du entrückt bist, dann hast du keine Kämpfe mehr. Dann ist es getan, oder? Ist jemand hier, der entrückt ist und unter uns ist? Niemand? Okay. Ja, es kann ja sein. Wer weiß es? Die Wolke da des Herrn ist groß, oder? Und hat Platz. Wir alle haben Kämpfe, persönlich, wir alle haben Kämpfe als Gemeinden in der Welt. Und Jesus, er ruft uns, siegreich zu kämpfen. Er ruft uns zum Kampf. Er ruft uns schlussendlich auch durch die Sendschreiben, uns dem Kampf zu stellen. Wenn du nur irgendwie auf sagen wir, einem Blatt Papier irgendwo eingeteilt bist, dann bist du noch nicht siegreich am Kämpfen. Da bist du zwar eingeteilt, aber du bist noch nicht wirklich dort, wo Gott dich in deinem Leben haben will, nämlich im Sieg. Und weißt du, der Sieg, das ist noch wichtig, der Sieg oder die Basis des Siegs ist nicht unsere Stärke. Wir denken, oh wow, ich bin so ein super geistiger Hero. Nein, nein, sind wir tatsächlich nicht. Der Kampf, welche die Gemeinden der Sendschreibe Kirchen gekämpft haben und aufgefordert waren, er wurde bereits gekämpft von Jesus. Er wurde bereits gewonnen. Jesus hat gesiegt am Kreuz für alles, was das Königreich Gottes in irgendeiner Art und Weise wegspedieren will oder aufwässern will. Jesus hat für alles gezahlt und gekämpft. Es ist vollbracht. Und das beinhaltet alles. Es beinhaltet jeden Challenge, den diese sieben Kirchen und die Kirche weltweit heute hat. Es gibt keinen Challenge, die sagen, oh, den kann ich mit Jesus nicht besiegen. Weil Jesus den Weg geebnet hat. Es wäre ja ziemlich perfide, wenn Jesus sagt, hey, wer siegreich kämpft, aber eigentlich habt ihr keine Chance. Wäre das nicht fies? Wenn er den Gemeinden sagt, er fordert sie auf, siegreich zu kämpfen und sagt, ja, aber eigentlich weiß ich, die haben eigentlich schon verloren. Das wäre ein bisschen hinterlistig, nicht wahr? Also finde ich zumindest. Aber es ist schlussendlich eine Wahl. Also die Betonung, siebenmal, wer siegreich kämpft, ist immer auch der Challenge. Es ist auch uns als Gemeinde, uns persönlich überlassen, uns dem Challenge des Kampfs auch zu stellen und uns den Sieg, den Jesus errungen hat, zu unserem Sieg zu machen. Wir müssen nicht. Du musst gar nichts. Wer siegreich kämpft, dem gebe ich ein schönes Glas. Du kannst dich in der Eistruhe hinter dem Kühlschrank, es hat dort noch Glas, du kannst dich nachher bedienen auf meine Kosten, wenn du das möchtest. Ja, hat glaube ich nur 2 Liter, aber das muss reichen für diejenigen, die das brauchen. Und diejenigen, die einen anderen Reward brauchen, möchte ich den Reward, die Belohnung nicht vorenthalten, die Jesus seiner Gemeinde auch verspricht. Schauen wir uns das mal an. Ich habe das zusammengefasst, was Jesus zu allen Gemeinden sagt, die siegreich kämpfen. Möchtet ihr das wissen? Ja. Gut, schauen wir es an. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Ihr werdet vom Baum des Lebens im Paradies, das Zurückgehen ins Paradies, in den Garten Eden, tönt ein bisschen nach dem, aber da ist nicht das gemeint. Es ist zurück in das neue Paradies, worüber die Offenbarung uns berichtet. Wir gehen nicht zurück nach Eden. Es gibt kein Eden mehr, aber es gibt das neue Paradies und dort ist dem, der siegreich kämpft, das ist die erste Sendgemeinde, ist das verheißen. Du wirst von diesem paradiesischen Mahl, von diesem Apfel, wenn wir so fast in der Sonntagsschule den Kindern lernen, von diesem geistlichen, das ist übrigens kein Apfel, es ist einfach eine Frucht. Du wirst von diesem Baum genährt werden. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Der zweite Tod. Die Bibel spricht von verschiedenen Formen des Todes. Der erste Tod, wir sind Tag ein, Tag aus mit dem konfrontiert. Wir alle in diesem Raum, außer Jesus kommt frühzeitig wieder, werden sterben. Das ist der erste Tod. Der erste Tod ist der natürliche Tod. Der zweite Tod, von dem hier Johannes spricht, ist der geistliche Tod. Viel schlimmer für einen Christen als der erste Tod ist, nicht im Buch des Lebens zu stehen. Aber gut, dann bist du auch kein Christ. Und dieser zweite Tod ist die ewige Trennung von Gott. Ist das eben nicht in der Gemeinschaft, in diesem wunderbaren Paradies mit unserem König zu sein. Und der, wer siegreich kämpft, der muss sich von diesem zweiten Tod, eben der Trennung von Gott, nicht mehr fürchten. Sondern ja, kann sich freuen auf das wunderbare Paradies. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, das dritte Sendschreiben, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Das Manna, die Himmelsnahrung, die jetzt noch verborgen ist, sie ist in der Zukunft. Sie ist der Gemeinde verheißen als das ewige Brot. Nicht das Brot, das eben dann wieder irgendwann, oh, jetzt habe ich schon zum Morgen gehabt, oder? Aber ich habe schon langsam wieder Hunger. Nein, dieses Manna, das ist eben nicht so ein Manna wie bei den Israeliten, wo die Leute am nächsten Tag wieder in der Wüste das Manna auflesen mussten. Nein, das ist ein Manna, das ewig hält, das ewiglich ist, das Brot des Himmels, das Gott und seine Gegenwart verkörpert auch. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben. Wow! Hast du gewusst, dass wir Macht über die Völker haben? Dass wir mit Gott regieren werden, Mann? In diesem endzeitlichen Königreich. Wir Macht haben, die wir bereits jetzt haben, aber das wird eine andere Macht sein, die da verheißen ist. Es ist eine Macht über die Völker, mit Christus zu regieren. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Das weiße Festgewand. Nun, die Bibel und auch gerade die Offenbarung spricht, vor allem auch wenn sie vom Festgewand spricht, dann spricht sie von diesem Brautkleid. Von diesem Brautkleid, das die Braut anhat, wenn sie dem Bräutigam begegnet. Wenn sie in die Gegenwart des Bräutigams kommt, und mit ihm dann auch das Mahl, von dem spricht das zweitletzte Kapitel der Offenbarung, ja, dieses große Mahl, das wir dann zusammen mit dem Herrn wieder nehmen werden. Jesus sagt ja, wenn wir das Abendmahl feiern, ja, wir werden in diesem vollendeten Königreich dann wieder miteinander am Tisch sitzen und dieses Mahl nehmen als Braut und Bräutigam. Und dann zum Schluss, die letzte Aussage für diejenigen, die siegreich kämpfen, ist, das finde ich gewaltig, den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Du wirst ein Pfeiler sein. Und ich sage, oh, ich will aber kein Pfeiler sein. Ich will nicht so eine Salzsäule. Kommt vielleicht die Story da im Alten Testament. Nein, das ist eine geistliche Säule. Du wirst eine geistliche Säule im vollendeten Königreich Gottes sein. Das ist deine Bestimmung, dort zu sein, in diesem Tempel Gottes, in diesem neuen Jerusalem. Das ist ja ein Thema. Ich habe das bereits mehrmals gesagt. Viele Themen, die in den Sendschreiben vorkommen, sind Themen, die sich durch die ganze Offenbarung auch ziehen. Hier spricht Johannes vom neuen Jerusalem. Das ist ja das, die Erfüllung des vollendeten Reiches, ist das neue Jerusalem, der neue Himmel, der Gott schaffen wird. Und wir sind nicht nur Teil dieses neuen und ewigen, vollendeten Himmelreichs, sondern wir sind eine Säule. Ja, in diesem wunderbaren, können wir uns gar nicht vorstellen, von Gold und allem Herrlichen umgebenen. Wir sind Teil von dem. Das ist der Platz, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Wo eben nicht irgendwie etwas auf deiner Stirn stehen wird, wo die Offenbarung auch davon spricht. Für diejenigen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollten, sondern hier auf der Stirn der Geheiligten und Verherrlichten wird der Name des Herrn stehen. Christus. Die neue Stadt. Ein zentraler Aspekt auch von diesem vollendeten Reich. Ob das tatsächlich physisch auf der Stirn sein wird, dann kannst du dich darüber fragen oder streiten, wie auch immer, das glaube ich ist nicht so wichtig. Aber es geht hier um was dahinter steht. Es ist, wer wir sind, diese neue Identität, das hat mit Identität zu tun, was auf der Stirn ist. Das sind die Gesinnungen. Auch. Und da werden wir in dieser neuen Identität als Söhne und Töchter in diesem vollendeten Reich auch unser Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit zelebrieren. Was denkst du über diese Belohnungen? Lohnt es sich? Lohnt es sich für das, was Johannes uns hier schildert, zu kämpfen? Ist eine Frage, die ich für dich nicht beantworten kann. Die jeder Mensch schlussendlich für sich allein beantworten muss. Unser Belohnungssystem, so unser persönliches, ist ganz unterschiedlich. Oder? Für die einen reicht das klasse, für die anderen, nein, für das mag ich sicher nicht. Oder? Lohnt sich's, den Kampf, den du in deinem persönlichen Leben in Teilbereichen hast, den wir als Gemeinde in unserem sozialen, religiösen Umfeld, wo wir eingegliedert sind, haben, lohnt sich der Kampf? Lohnt sich der Kampf, obwohl ich eigentlich müde bin und keine, menschlich gesehen, keine Lust habe, an die Pray and Praise Night zu kommen oder am Samstag an den Arbeitseinsatz und vielleicht dann gerade auch noch, hey, wir gehen nachher noch in den Mikro und erzählen Menschen von Jesus und eigentlich bin ich müde und habe keinen Bock, oder? Ja, das sind die ganz natürlichen Dinge, oder? Es können auch ganz andere Bereiche in unserem Leben sein, wo wir umkämpft sind, wo wir vielleicht, hey, da merke ich, kämpfe seit Jahren mit dem und dem und ich merke, es geht nicht so vorwärts. Kennen wir das? Lohnt sich es zu kämpfen? Sagen, nein, komm, schreiben wir es ab, oder? Ist jetzt halt so. Wenn wir wissen, was die Belohnung ist, wenn du weißt, was die Belohnung ist, die auf uns wartet, für auch, dass wir uns dem Kampf stellen, dann fällt die Frage etwas einfacher, glaube ich. Das heißt nicht, dass wir nicht kämpfen müssen, aber hey, für das, was ich in die Wiege lege, um zu kämpfen, und das, was ich bekomme, ich glaube, ich wage das zu behaupten, es ist nicht in der Balance. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn ich das hier lese, was wir bekommen werden und das, was ich jetzt zu geben habe oder kann oder darf, ist immer freiwillig, oder? Ich glaube, das ist nicht in einer Balance. Entschuldigung. Das ist irgendwie so, oder? Das ist wirklich so. Und weißt du, etwas ganz Wichtiges, und ich glaube, wir dürfen uns dem erinnern, was war die Motivation der ersten Gemeinde, der Urkirche in der damaligen Zeit, um sich den Kampf gegen die Christen, viele gegen die Juden, die sie verfolgten, gegen die Götzendienste, gegen die Herausforderung auch mit dem Mammon, die übrigens keine neue Herausforderung ist, sondern die damals bereits da war, ich habe über das gepredigt. Und die Leute, die Gemeinden, sie durften sich wirklich auch entscheiden, hey, es lohnt sich wirklich zu kämpfen, weil das, was auf mich wartet, größer ist als das, was ich jetzt zu geben habe. Und das war die Motivation der Urgemeinde der damaligen Zeit. Nun, schau, viele, gerade auch in diesen sieben Gemeinden, die erlebten keinen natürlichen Tod, sondern die erlebten einen Märtyrertod. Und wenn du mit gerade solchen Fragen konfrontiert bist, dann musst du wirklich wissen, lohnt sich's wirklich, einen Märtyrertod zu sterben für meinen Glauben? Das finde ich dann eine ganz zentrale Frage. Oder? Und die Motivation war eben nicht das Glasse. Mit dem Glasse oder was auch immer, oder mit dem mit dem Rindvieh oder was auch immer dann ein großes Fest da war, mit dem konntest du die Christen der damaligen Zeit nicht locken und kommen, nein, es reicht nicht, würde auch heute bei uns, bei dir nicht reichen, oder? Es braucht eine Belohnung, die weit über das hinausgeht, was wir hier auf Erden je erleben können. Und das ist die Himmelsbelohnung, das ist, wo die Bibel davon spricht, das ist das himmlische Erbe. Das, was wir hier lesen, wer siegreich kämpft, das ist das himmlische Erbe, das uns verheißen ist. Weißt du, ich glaube und wahrscheinlich viele von uns, wir sind so geprägt vom Instant, von dem, es muss sofort jetzt mir etwas zurückgeben. Wenn ich einen Challenge meistern will, dann muss ich sofort jetzt irgendwie etwas haben, oder? Eine sofortige Befriedigung, Erfüllung von etwas in unserem Leben. Nun, in sehr vielen Bereichen können wir das haben, aber in sehr vielen Bereichen können wir es nicht haben. Die Christen hatten keine sofortige Befriedigung von den Nöten oder Erfüllung von auch dem, was ihnen verheißen war. Sie kämpften, aber sie kämpften einen Kampf des Glaubens, einen Kampf, wo sie wussten, hey, es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich da auch an diesen Punkten dran zu bleiben, weil eben die Belohnung nicht eine weltliche Belohnung ist. Eine weltliche Belohnung wird dir nie eine Belohnung sein können, die dich wirklich dazu auffordert, für das Meer zu gehen. Vergiss es. Keine Chance. Du wirst immer wieder merken, oh, schon wieder, der Tank ist schon wieder leer. Schon wieder fühle ich mich, ah, ich muss etwas haben. Aber das, was Jesus hier sagt, hey, das, ja, können wir es jetzt nochmals wiederholen, das himmlische Jerusalem, ja, diese Säule zu sein im vollendeten Himmelreich, mit Christus zusammen zu regieren, an seiner Seite zu stehen, in diesem neuen Jerusalem, mit ihm zu herrschen. Wow, also, das war nicht nur eine Belohnung, sondern das war der Ansporn. Und weißt du, auch 2000 Jahre später hat sich, glaube ich, an dem nichts geändert. Wenn wir wirklich in dieser Endzeit, wo wir drin sind, dieses Reich von Gott bauen wollen und uns mit all dem, was wir verfügbar haben von diesem himmlischen Erbe, wirklich Gott hingeben wollen, dann braucht es wirklich auch diesen Entscheid, hey, ich will nicht für irgendwie, sagen wir mal, so kurzfristige Belohnungen dies tun, sondern ich tue es, weil etwas Größeres auf mich wartet. Ich tue es, weil ich eine Hoffnung habe, die über das Momentane hinausgeht. Das ist das, was dein Leben, auch egal in welchem Bereich, ob es in deinem persönlichen Kampf oder ob es um die ganze Gemeinde geht, wirklich auch in den Sieg hineinführt, weil wir wissen, der Sieg ist vollbracht. Wir dürfen im Sieg von Christus unterwegs sein. Wir dürfen in diesem Sieg laufen und auch miteinander erleben, wie das Königreich Gottes vorankommt. Und das ist dieses wunderbare Erbe, das uns als christliches Zentrum, das der Gemeinde Jesu weltweit verheißen ist. Es ist das, was uns anspornt, zu kämpfen und dran zu bleiben, weiterzugehen und in all die Dimensionen hineinzukommen, die noch nicht erfüllt sind, die sich noch nicht ergeben haben in unserem Leben. Ich möchte für das wirklich auch beten. Und ich möchte vor allem heute Morgen für diejenigen von euch beten, wo vielleicht ein Stück weit dieses Erbe außer Sicht gelassen haben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du fragst dich, ja, gehöre ich wirklich dazu? Wenn hier die Bibel von dieser Säule spricht, dass wir eine Säule in diesem Himmelreich vollendet mit Jesus zusammen sein dürfen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du fragst dich, ja, gehöre ich wirklich dazu? Bin ich wirklich gerettet? Etwas vom Wichtigsten ist nicht nur zu wissen, was auf uns wartet, sondern es verinnerlicht zu haben. Zu wissen, hey, tatsächlich, wenn ich, egal was in meinem Kampf, was in unserem Kampf geschieht, aber ich werde diese Säule sein. Mein Name steht 100% im Buch des Lebens. Hast du diese hundertprozentige Gewährleistung in deinem Leben, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Weil wenn du an dem zweifelst, dann wird es dich immer wieder hindern. Es ist nicht etwas, das du intellektuell weißt, sondern es ist, weil der Heilige Geist in dir lebt, weil er das Pfand ist, der dir Zeugnis gibt, dass du angenommen bist. Dass du eben nicht nur ein Außenzeuge dieser Verheißung bist, sondern dass das dein Erbe ist. Weißt du, dass das dein Erbe ist? Es ist dein Erbe. Und wenn du an dem zweifelst, dann möchte ich wirklich beten, dass der Heilige Geist dich festigt, dass der Heilige Geist dich wirklich übernatürlich in dein Erbe hinein katapultiert, hineinführt. Dass du dieses Erbe wirklich empfängst in deinem Leben. Dass du weißt, hey, wow, es lohnt sich. Es lohnt sich, siegreich zu kämpfen, weil ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dass das, was vor mir liegt, viel größer und besser ist als das, was ich jetzt habe. Wenn du diese Gewissheit bekommen möchtest und sie noch nicht hast, dann lade ich dich anschließend ein, nach vorne zu kommen, und dann möchte ich dir, wir als Ministerteam, dir die Hände auflegen. Weil es ist so zentral, die Wegstrecke, die vor dir liegt. Ich habe auch noch gesehen, dass jemand da ist, du hast mit dem Handgelenk Probleme. Das Handgelenk ist irgendwie malträtiert. Ich habe gesehen, wie Jesus dieses Handgelenk heute heilt. Und es dich betrifft, dann lade ich dich auch ein, dass du nach vorne kommst und dir von Jesus dienen lässt. Jesus, wir danken dir für das wunderbare Erbe, das du uns verheißen hast. Ich Ich danke dir, dass du nicht nur vom Kampf sprichst, vom siegreichen Kampf, sondern auch von der Belohnung, vom Erbe, das denen verheißen ist, die dranbleiben, die kämpfen, die sich nicht zurückbinden lassen. Jesus, wir beten dich an. Du bist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Und danke, dass du vollendest, was du angefangen hast in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, aber auch in dem Leben unserer Gemeinde, an diesem Ort, in dieser Stadt, in dieser Region. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du dein Leben einhaust, dass du uns festigst, dass du uns zu Säulen machst, schon jetzt, die als Säule in deinem Königreich stehen. Nicht erst im Tempel der Ewigkeit, sondern schon jetzt, dass wir diesen Stand einnehmen von diesem Erbe, das du uns gegeben hast. Das ist unser geistliches Erbe schon jetzt wird. Danke, dass du uns festigst, dass du uns die Freude, den Level unserer Freude einfach auch erhöhst. Für das, was vor uns liegt, Jesus. Wie wunderbar, wie gewaltig. Dass zu unserem Lebenselixier wird. Komm, du Geist Gottes. Festige uns. Nähre du uns mit Manna des Himmels. Mit Heilung, mit Wiederherstellung, mit Erneuerung, mit Festigung. Jesus ist da, um zu heilen, um zu stärken und zu befreien. Gestern erlebt, Kinder beteten. Jesus hat die Kinder gebraucht, um zu heilen. Ich habe erlebt, als die Kinder für mich beteten, ich hatte so irgendwie Atemnot und konnte schon ein paar Tage irgendwie so fast so einen Druck. Und als die Kinder beteten, war es weg. Und wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir beten, dann wird es geschehen. Dann öffnet sich der Himmel, auch über deinem Leben. Jesus lädt dich ein, zu kommen. Zu kommen zu ihm. Um deine Erbe zu empfangen. Um deine Heilung zu empfangen. Um deine Befreiung zu empfangen. Er hat es vollbracht.